Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Die Schlagzeilen. Drinnen sagt die Politik knapp Ja, draußen das Volk laut Nein. Griechenland und sein verzweifelter Kampf gegen die Pleite. In Paris gebärt Gala Bruni ein Mädchen, in Frankfurt versucht ihr Mann Nicolas Sarkozy den Euro zu retten. Das Kind ist da, die Euro-Rettung nicht. Und in Brüssel will man zuerst ganz grundsätzlich verhandeln mit der Schweiz, in Bern mag man nicht warten. Neues zu den bilateralen Stromabkommen. Heute Morgen am Donnerstag im Studio für Sie sind Simon Loy und Markus Amrain mit den Nachrichten.
Das griechische Parlament hat einem umstrittenen neuen Spargesetz grundsätzlich zugestimmt, mit den Stimmen aller 154 Abgeordneter der regierenden Sozialisten. Dagegen stimmten 141 Parlamentarier. Das Gesetz ermöglicht es, Staatsangestellte zu entlassen oder ihre Löhne um rund 20% zu kürzen. Heute muss das Parlament in Athen die einzelnen Artikel des neuen Gesetzes billigen. Ohne dieses gibt es kein weiteres Geld aus dem Ausland und der griechische Staat würde offenbar schon im November zahlungsunfähig. In Frankfurt haben die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Sarkozy am Abend über die Euro-Schuldenkrise gesprochen. Auch ihre Finanzminister nahmen teil. Weiter die Direktorin des Internationalen Währungsfonds Lagarde, der neue Präsident der Europäischen Zentralbank Draghi, EU-Kommissionspräsident Barroso sowie EU-Ratspräsident Van Rompuy. Ergebnisse dieses Gipfeltreffens wurden nicht bekannt. Auf Sonntag ist ein Gipfeltreffen der EU und der Eurozone angesetzt. In Nordkorea sind nach Angaben der UNO bis zu 200.000 Menschen in Straflagern eingesperrt. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Nordkorea schreibt in seinem neuesten Bericht, Satellitenaufnahmen zeigten, dass die Straflager in den letzten 10 Jahren deutlich größer geworden seien. Er fordert die nordkoreanischen Behörden auf, die politischen Gefangenen freizulassen. Letztes Jahr seien 2.500 Menschen die Flucht aus dem abgeschotteten Land gelungen. Im UNO-Bericht zu Nordkorea ist zudem von einer kritischen Versorgungslage der 16 Millionen Einwohner die Rede. Das Land stehe vor einer neuen, ernsten Lebensmittelknappheit. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat gegen 6 Spieler des FC Sion eine Sperre für 5 Pflichtspiele verhängt. Die Spieler hätten gegen Verbandsregeln verstoßen. Diese sehen für zivilrechtliche Streitigkeiten in Verbandsangelegenheiten einzig das internationale Sportgericht in Lausanne als Schiedsgericht vor. Die 5 Sion-Spieler hatten sich an das Bezirksgericht in Martigny gewandt und auf zivilrechtlichem Weg ihre Spielbewilligung erwirkt. Diese war ihnen zuvor verwehrt worden, weil der FC Sion eine Transfersperre des Weltfußballverbandes FIFA nicht eingehalten hatte. Erstmals ist ein französischer Präsident während seiner Amtszeit Vater geworden. Nicolas Sarkozys Frau Carla Bruni gebar ein Mädchen, wie mehrere französische Medien melden. Der 56-jährige Sarkozy hat aus 2 früheren Ehen 3 Söhne. Die 43-jährige Carla Bruni hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 11.505 Punkten, minus 0,6%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.686 Punkten, minus 1,0%. Der Dollar wird zu 90 Rappen 66 gehandelt, der Euro zu 1 Franken 24,39 bzw. zu 1 Dollar 37,25. Das Wetter heute Donnerstag: im Norden noch lokale Schauer und örtlich Schnee bis 700 Meter. Tagsüber aus Westen zunehmend sonnige Abschnitte bei 8 Grad. Im Süden mit Nordföhn sonnig bei 16 Grad.
6 Minuten nach 6, Sie hören die DRS-Frühinformationen. Hunderttausende demonstrierten friedlich gegen die griechischen Sparpläne, doch Hunderte machten in Athen Stunk und Ärger. Sie warfen am Abend und in der Nacht Brandsätze und Steine. Dutzende Menschen wurden verletzt. Gleichzeitig sagte das griechische Parlament grundsätzlich Ja zu den sehr harten Sparmaßnahmen der Regierung. Außenredaktor Martin Dorre.
Ein Erdbeben soll es sein, sagte ein Gewerkschaftsführer gestern Abend in Athen. Wir werden die Regierung durchschütteln mit unseren Protesten. Aber er sprach nicht von Sturz. Er schien sich bewusst zu sein, dass die Wut auf der Straße eher ein Ausdruck der allgemeinen Verzweiflung ist, aber kaum etwas bewegen wird. Gestern stimmte das Parlament in einer Eintretensdebatte neuen Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen zu, während es vor der Tür brodelte. Das Land war blockiert, der öffentliche Verkehr und Warentransporte standen still, Schiffe blieben im Hafen, die Schulen geschlossen und Spitäler funktionierten mit minimaler Notfallbelegschaft. Heute muss das Parlament nun die einzelnen Maßnahmen beschließen, die die Regierung vorschlägt. Die Löhne von Staatsangestellten etwa würden um 20% sinken, Arbeitsgesetze sollen gelockert werden, um Entlassungen und Lohnkürzungen zu erleichtern, und auch sehr niedrige Einkommen sollen künftig besteuert werden. Wie die Regierung die Steuern der gut verdienenden oberen Mittelklasse effizienter eintreiben will, bleibt schleierhaft. Auch das schürt den Zorn der Bevölkerung. Einzelne Parlamentarier der regierenden Sozialisten drohten mit Widerstand gegen die Sparpolitik, aber es ist nicht anzunehmen, dass sie den Sturz der Regierung riskieren werden, die dringend auf neue Hilfsgelder angewiesen ist. In der EU und außerhalb wachsen aber die Zweifel, dass immer neue Sparrunden und Finanzspritzen Griechenland aus der Krise holen. Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz etwa warnt, dieser Weg führe nur in eine immer tiefere Rezession. Und deren Endstation wäre dann eben doch der Bankrott.
Und wir bleiben beim Geld, beim Euro. Während der Papa Nikola versucht, den Euro zu retten, gebärt Mama Carla ein Mädchen. Das ist gestern passiert. Das Baby kam in Paris zur Welt, die Euro-Rettung packte man in Frankfurt an. Mann, das waren der französische Präsident Nicolas Sarkozy und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie trafen sich am Abend zu einem spontanen Krisentreffen mit hochkarätiger Beteiligung. Barbara Wittmer von der Wirtschaftsredaktion von Schweizer Radio DRS, ein spontanes Krisentreffen vor dem eigentlichen Gipfeltreffen am Sonntag. Warum eigentlich?
Es ist nach wie vor so, dass sich Frankreich und Deutschland vor allem darüber streiten, wie das Rettungskonstrukt FSF allenfalls vergrößert werden könnte, denn das Griechenland-Problem ist nach wie vor ungelöst. Es droht Ansteckungsgefahr auf Italien und Spanien und dann wäre eben dieser Rettungsschirm sehr schnell zu klein. Man streitet sich darüber, wie man den allenfalls größer machen könnte. Frankreich will deshalb den FSF möglichst zu einer Art Bank umbauen. Diese soll dann europäische Staatspapiere kaufen können, die bei der Europäischen Zentralbank deponieren, mit dem neuen Geld neue Papiere kaufen und mit diesen kreditfinanzierten Käufen könnte man diesen Rettungsschirm dann vielleicht auf 1000 oder sogar auf 2000 Milliarden vergrößern und so eben Italien und Spanien abschirmen vor der Krise. Deutschland hingegen will von dieser Aufblähung des Rettungsschirms nichts wissen. Man streitet also um diesen Punkt und im Raum steht nun eine Art Kompromissvorschlag. Dieser EFSF soll eine Art Versicherung werden, Garantien übernehmen, wenn zum Beispiel private Investoren dann europäische Staatspapiere kaufen und es dann doch zu einem Schuldenschnitt oder zu einem Konkurs käme, würde dieser FSF ein Viertel oder ein Drittel der Abschreiber übernehmen und so die Investoren ermutigen, halt eben doch europäische Staatspapiere zu kaufen, obwohl alles im Moment so schwierig ist. Aber auch bei dieser Versicherungslösung liegt der Teufel im Detail. Es wird überall fieberhaft verhandelt und deshalb ist wohl Herr Sarkozy gestern dann auch nach Frankfurt gereist.
Ideen sind also skizziert, aber Konkretes kam ja nicht heraus an diesem Treffen gestern. Hat es dennoch etwas gebracht, außer dieser Auslegeordnung?
Also man weiß nicht, ob sich die Standpunkte angenähert haben, weil es keine offiziellen Erklärungen gab. Man kann auf die Finanzmärkte blicken, da sieht man, es gab keine großen Reaktionen. Der Euro wurde etwas schwächer. In Tokio liegt die Börse etwas im Minus, also keine großen Reaktionen.
Und was heißt das nun im Blick auf den EU-Gipfel am Wochenende?
Also die Erwartungen und die Hoffnungen an diesen Euro-Gipfel sind natürlich sehr groß. Man hofft auf ein Wunder und man hofft, dass die Schuldenkrise dann endlich irgendwie gelöst wird mit einer super Lösung. Aber die Interessen und die Differenzen zwischen den wichtigsten Akteuren, die liegen halt immer noch sehr weit auseinander. Und so gesehen ist wohl nicht ein Wunder zu erwarten, sondern eher weiter wursteln.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Barbara Wittmer von der DRS Wirtschaftsredaktion. Zehn Minuten nach sechs. Das Schweizer Stromabkommen mit der EU ist derzeit blockiert, weil die EU erst andere, ganz grundsätzliche Fragen geklärt haben will in ihrem Verhältnis zur Schweiz, institutionelle Fragen. Nun aber kommt trotzdem Bewegung in die Sache. Die Schweiz geht nämlich einen anderen Weg und unterzeichnet mit den Staaten einfach gerade direkt Stromabkommen. So mit Deutschland und Österreich, wo die Unterzeichnung kurz bevorsteht. Inlandredaktor Christian von Burg.
Unterzeichnet ist das Abkommen noch nicht, aber Deutschland habe großes Interesse an einem baldigen Abschluss, sagt Walter Steinmann, Direktor des Bundesamtes für Energie.
Deutschland ist auf uns zugekommen und gesagt, wir können unsere Politik der erneuerbaren Energien nur realisieren, wenn wir wissen, dass wir die Sicherheit haben, dass im Bedarfsfall Österreich und die Schweizer Pumpspeicherwerke für die Versorgungssicherheit in Deutschland zur Verfügung stehen.
Das heißt konkret, überschüssiger Strom aus deutschen Wind- oder Solaranlagen soll in den künstlichen Schweizer Bergseen gespeichert werden. Herrscht in Deutschland Strommangel, soll die Schweiz dagegen Elektrizität ins deutsche Netz einspeisen. Das ist schon heute ein gutes Geschäft für die Schweizer Stromunternehmen und soll jetzt vertraglich gefestigt werden. Zudem will sich die Schweiz den Ökostrommarkt in Deutschland offen halten, sagt Steinmann.
Wir wollen, dass schweizerische Stromunternehmen, und derartige gibt es nicht wenige, Investments tätigen können, beispielsweise in der Nordsee, in den dortigen Windparks.
Und ein weiterer wichtiger Punkt: Deutschland, Österreich und die Schweiz planen, auch den nötigen Ausbau der Hochspannungsleitungen koordiniert anzugehen. Bisher sah es bei der Einbindung der Schweiz ins europäische Stromnetz eher schlecht aus. Das wichtige Strommarktabkommen mit der EU liegt derzeit auf Eis, weil die EU verlangt, dass die Schweiz EU-Recht fortlaufend übernimmt und für Streitfälle ein gemeinsames Gericht schafft. Trotz dieser übergeordneten Probleme bleibt das Ziel für Steinmann klar.
Wir wollen schauen, dass wir auch weiterhin Stromdrehscheibe Europas sein können.
Mit dem unterschriftsreifen Abkommen mit Deutschland und Österreich kommt die Schweiz diesem Ziel einen großen Schritt näher. Und einen Tag nach der Ministerkonferenz der Internationalen Energieagentur in Paris ist Steinmann zuversichtlich, dass es trotz Blockade mit dem EU-Strommarktabkommen vorwärts geht.
Wir gehen davon aus, dass einzelne Teile der Energiepakete für die EU interessant sein können und wir von dem her eigentlich hier vorankommen können.
Noch hat die Schweiz also keinen Zugang zum ganzen europäischen Strommarkt, aber sie nähert sich Schritt für Schritt an.
Das ist DRS1, DRS4News und die DRS-Musikquelle mit heute Morgen. Frankenstärke, Exportkrise, für eine Schweizer Branche kein Thema, jene der Luxusgüter. Schmuck und Uhren verkaufen sich auch in diesen nicht einfachen Zeiten nämlich bestens, Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Luxus verkauft sich weiterhin hervorragend. Mit rund 10% Wachstum im Luxusgüterbereich können wir gemäß einer aktuellen Studie des internationalen Beratungsunternehmens Bain & Company rechnen. Zu diesen Gütern gehören Uhren, Schmuck, Accessoires und auch Bekleidung. 10% Wachstum weltweit, das bedeutet eine gut doppelt so starke Zunahme, wie die Prognostiker bei der Weltwirtschaft dieses Jahr erwarten. Gemäß der Studie, die im Auftrag der italienischen Handelsvereinigung für Luxusgüter Fondazione Alta Gamma erstellt wurde, ist dieses Wachstum nahezu global. Zu dieser guten Prognose tragen einerseits neues Wachstum in den USA und Europa bei, andererseits helfen auch anhaltend starke Zahlen aus Asien, hier vor allem China, und aus Südamerika, vor allem Brasilien. Für die Uhrenindustrie, und das ist für die Schweiz von besonderem Interesse, liegt gemäß vorliegender Studie gar ein Wachstum um 18% drin. Die Gründe dafür sind in der Vermarktung zu suchen. Die Uhrenhersteller haben ihre Verkaufsstrukturen in den letzten Jahren angepasst, immer mehr Marken haben ihre eigenen Läden und sind so näher beim Kunden und nicht mehr nur in speziellen Bijouteriegeschäften zu finden. Die stärkere Präsenz an Bahnhöfen, Flughäfen und in den Innenstädten der Metropolen der Welt zeigt Wirkung. Mehr und zentralere Verkaufsflächen führen zu besserem Absatz. Luxusartikel und insbesondere Uhren verkaufen sich derzeit also sehr gut. Die Studie mahnt aber, dass es fürs nächste Jahr nicht mehr so rosig aussehen könnte. Besonders die Nachfrage für Luxusgüter in Europa dürfte sich abschwächen.
Und wie es der restlichen Exportwirtschaft geht, zeigt sich heute. Die Zollverwaltung veröffentlicht am Vormittag die Außenhandelszahlen des Monats September. Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Daniel Eisner, am Mikrofon Simon Loy.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.